ARD. Marios Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Und diesmal widmen wir uns einem Genussmittel, das besonders dann griffbereit steht, wenn zuvor üppig und festlich gegessen und gespeist wurde. Kräuterlikör. Was ist das Geheimnis des Kräuterlikörs? Welche Unterschiede gibt es zwischen einzelnen Likören, Kräuterlikören? Und was sind aktuelle Trends? Darum soll's gehen. Ich bin Mario Süßengut. Schön, dass Sie da sind. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein profunder Gast ist Lars Henning, Likörproduzent mit seiner eigenen Likörmanufaktur. Hallo Lars.
Hallo, ich grüße dich.
Ja, schön, dass du da bist. Deine Firma heißt bezeichnenderweise Likörium. Das sagt schon, wo die Reise hingeht bei deinen, euren Produkten. Ja, wie kommt es dazu? Du bist noch relativ jung. Welcher Jahrgang, wenn ich fragen darf?
88er Jahrgang.
Ja, sehr jung für einen gestandenen Kräutermanufakturisten. Ja, wie kommt man auf die Idee, ein Likörium zu gründen und Likör und Kräuterlikör herzustellen?
Ja, tatsächlich ist es mehr oder weniger eine Jux-Idee gewesen. Angefangen hat es im Prinzip mit meinem besten Freund, den ich seit der Grundschule kenne. Unsere Familien sich auch schon ewig kennen. Wir haben einfach mal irgendwann, weil wir gerne Kräuterlikör trinken, also mal ein Kräuterlikör trinken.
Das habt ihr noch nicht in der Grundschule gemacht?
Natürlich nicht in der Grundschule. Nein, das ist so entstanden auf Familienfeiern. Und irgendwann ist es eben dazu gekommen, dass man gesagt hat, Mensch, diese Mainstream-Produkte, ich will jetzt keine Namen nennen, es ist einfach nicht mehr das, es ist zuckersüß, das ist nicht das, was wir wollen, und wir haben dann einfach angefangen, unsere eigenen Kräuterliköre zu machen, haben da ein bisschen rumgespielt, alles in der heimischen Küche erstmal gemacht. Die Familie hat dazu stark beigetragen, mitzumachen, mit zu verkosten, und irgendwann haben wir eben festgestellt, Mensch, nach so einigen Proben, das können wir ziemlich gut.
Es gab ja mal eine Zeit, ich sage jetzt einfach mal so in den Raum hinein, Anfang der 1990er Jahre, da war Kräuterlikör eher out, also es war so ein alte Leute-Getränk. Dann gab es aber schon Initiativen, das ein bisschen peppiger zu machen, trendiger zu machen. Wie war das, als du jung warst, aber alt genug warst, um dann Alkohol oder so ein Genussmittel Kräuterlikör zu probieren? Welchen Status hatte Kräuterlikör da so in der Gesellschaft unter deinen Kumpels und deinen Freundinnen und Freunden?
Ich selber und auch meine Freunde, wir haben jetzt relativ sehr wenig um Kräuterlikör und überhaupt über Spirituosen geschert. Also das ist in meiner Jugend so gut wie nie existent gewesen. Ja. Bei uns war es so, mit 16, 17, 18, da fing das an mit Bierchen und damals gab es noch das Mixery. Das ist der Punkt gewesen, aber jetzt nicht Spirituosen. Ja. Das stimmt schon.
Also du sagst, so eine Jux-Idee, also im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar eine Schnaps-Idee, dass man damit anfängt, Kräuterliköre herzustellen. Wie ihr das jetzt macht, erzählst du mir ganz gewiss noch. Du hast gerade deine Familie angesprochen. Gab es da irgendwann mal jemanden, der Kräuterliköre hergestellt hat? Dein Vater, Opa, Urgroßvater?
Gab es tatsächlich, ja. Meine Uroma, sie ist quasi der leitende Punkt auch gewesen, wie wir das machen, wie traditionell das ist. Ich habe als kleines Kind vor den Riesenregalen im Keller gestanden. Da ging es nicht um Spirituosen, sondern da ging es um das Eingeweckte. Ja, das, was man früher eben noch gemacht hat. Der ganze Keller stand voll mit eingeweckten Aprikosen, Kirschen und. Und sie hat eben auch gerne solche Sachen wie Rumtopf gemacht. Große Töpfe mit angesetzten Früchten.
Muss ich mir so vorstellen, immer wenn du in den Keller deiner Uroma gegangen bist, waren da eben die erwähnten Einweckgläser mit Früchten des Sommers, ja, Pflaumen, Birnen, genau. Wahrscheinlich. Und der Rumtopf stand auch im Keller.
Also das hat man natürlich nicht gesehen. Der ist natürlich in den, wie man es kennt, in den großen Rumtopf-Tonschalen gewesen. Allerdings hat man es gerochen.
Ja. Und hat deine Großmutter selbst Liköre hergestellt?
Ja, hat sie auf jeden Fall, genau. Ich durfte natürlich als Kind noch nicht davon kosten. Aber mich hat es immer fasziniert. Vor allem, wie sie das gemacht hat, diese großen Gläser angesetzt und die Früchte, stellt man als kleines Kind eben vor diesen Regalen und ist erstmal völlig fasziniert.
Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Kräuterlikör steht heute auf der Liste eben der Genussmittel, die man nicht alle Tage zu sich nehmen sollte, aber besonders, wenn man festlich gegessen hat und ja, sich es gut gehen lassen will. Kräuterlikör steht bei vielen griffbereit.
Genau so ist es. Der eine mag eher einen Brand, einen Williamsbrand. Aber dennoch ist in der Gesellschaft immer noch stark verankert der Kräuterlikör. oder eben wie bei uns, es eben jetzt nicht um ein Kräuterlikör geht, sondern um ein Kräuterbitter tatsächlich.
Jetzt sind wir schon im Detail, also Kräuterlikör, Magenbitter. Es geht, wie der Name schon sagt, um Kräuter im Alkohol. Jetzt habe ich ein bisschen geguckt, also es gibt ein paar Vorschriften. Likör muss, bis auf 2-3 Ausnahmen, 10% Zucker im Alkohol haben.
Genau also, genommen 100 Gramm pro Liter.
Ja.
Und das ist schon eine erhebliche Menge. Und uns ging es darum, ein Kräuterlikör bzw. ein Kräuterbitter herzustellen, der eben nicht so süß ist. Uns ging es eher darum, Wert darauf zu legen, die ätherischen Öle und die Kräuter herauszuschmecken und die positiven Eigenschaften der Inhaltsstoffe eben zu wecken sozusagen und nicht den Zucker im Vordergrund stehen zu lassen.
Kommt man da nicht dann an Vorschriftsgrenzen, wenn man sagt, okay, 10%, 100 Gramm pro Liter, das ist glaube ich jetzt nach Adam Ries sind das 10%. Ihr wollt aber weniger nehmen, das aber immer noch Likör nennen dürfen. Geht das? Wie umschifft man dann die EU-Vorschriften?
Wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber wie gesagt, wir wollten einen Kräuter herstellen, der eben nicht so süß ist und haben dort im Prinzip eine Lücke gefunden in den EU-Vorschriften. Das ist genau genommen der Kräuterbitter. Solange ich es Kräuterbitter nenne, darf ich mit dem Zuckergehalt weit, weit drunter liegen, weit drunter. Bis hin zu, ich kann es mir sogar selber aussuchen, rein theoretisch. Ganz ohne Zucker geht es nie, muss man sagen. Er ist natürlich auch ein Geschmacksträger. Er trägt auch die ätherischen Öle langsam genug über den Gaumen, was relativ wichtig ist bei einem guten Kräuter. Aber eben zu viel Zucker zerstört unseres Erachtens eben auch den Geschmack, gerade bei einem Kräuter.
Ja, wir kennen ja den Spruch aus der Feuerzangenbowle des Lehrers Schnauz. Medizin muss besser schmecken, sonst wirkt sie nicht. Also das gilt vielleicht dann auch ein bisschen auf einen Kräuterlikör, der keine Medizin ist, aber zumindest seine Wirkung tun soll, eben nach den erwähnten Großmahlzeiten. Und ja, da wäre zu viel Zucker dann kontraproduktiv.
Zu viel Zucker ist immer kontraproduktiv, gerade wenn es wenn es um Kräuter geht.
Gehen wir nochmal zurück in die Frühzeit eurer Entwicklung, Entdeckungen des Kräuterlikörs, des Likörs. Weißt du noch ein Rezept deiner Großmutter, was dir in Erinnerung geblieben ist, was ihr jetzt vielleicht sogar aufgegriffen habt?
Ich habe tatsächlich ein altes Buch von meiner Mutter bekommen. Das ist ein Rezept vermerkt drin, woran wir uns bei unserem Kräuterbitter gehalten haben, ein Stück weit. Wir haben es weit ausgedehnt, das ganze Rezept. Wenn ich zu unserem Original Dresdner Kräuterbitter eine Geschichte erzählen darf, das Ganze fing an, wir haben dann festgestellt, Mensch, wir können gut Kräuter herstellen und haben dann angefangen, die ersten Proben, wie gesagt, privat zu machen. Und es hat bei dem Original Dresdner Kräuterbitter tatsächlich ein Jahr lang gedauert, über 80 Proben hat es gedauert, also wir haben ein ganzes Jahr lang daran rumgetüftelt, die Familie musste immer fleißig mitkosten und irgendwie der 81., 82. Probe ist es dann geworden. Wir haben sie gegen die Sonne gehalten, weiß ich noch ganz genau. Wir haben eine wunderbar rötlich-braune Farbe produziert und der Geschmack war einfach rund. Wir haben den Bittergeschmack mit dabei, der wichtig ist, um es überhaupt bitter nennen zu dürfen. Eben mit dem Hintergrund, dass wir dort mit dem Zuckergehalt weit unten bleiben dürfen, aus EU-Vorschriftsgesetzen.
Also Kräuterlikör, Kräuterbitter, wie viele Kräuter sind drin?
Über 40.
Über 40,
Alles aber ein Geheimnis.
Ja, das höre ich sehr oft, die Geheimniskrämerei. Man will sich natürlich absetzen. Ich habe dennoch, auch wenn das für euch Mitbewerber sind, mal ein paar bekannte Namen also herausgegriffen. Es gibt ja, glaube ich, doch Dutzende internationale Firmen oder Kräuter, Likörhersteller. Averna, Becherowka, Bohnekamp, Butzelmann, Ramazzotti, Fernet Branca, Stohnsdorfer, Schirker Feuerstein und. Ihr seid also jetzt wahrscheinlich eine der jüngsten Firmen, die in diesem großen Reigen mitmachen. Ja, ist schwierig eigentlich, ja, gegen die ganz großen Marken anzutreten.
Von vornherein war uns klar, dass wir mit den großen Playern auf dem Weltmarkt nämlich nicht mitspielen wollen und das auch gar nicht können. Denn mit den Verfahrenstechniken, wie wir den Kräuterbitter herstellen, können wir es auch gar nicht. Wir können die Mengen so in dieser Form nicht beziehen. Dazu muss man sagen, diese Kräuter und Gewürze, die wir verwenden, die haben alle Arzneimittelqualität. Wir gehen also nicht, wie man sich vielleicht vorstellen kann, irgendwo auf die Wiese, sondern arbeiten da mit starken Partnern zusammen, sodass wir eben, wie gesagt, nach Arzneimittelbuch Arzneimittelqualität verwenden und immer eine gleichbleibende Qualität haben. Und so baut sich das Unternehmen Stück für Stück von Jahr zu Jahr auf. Immer weiter. Mittlerweile kommen wir mit der Produktion eben kaum noch hinterher.
Ja, also zu den Mengen, wie viel sind es im Jahr, wie viel Liter?
Schwer zu sagen, aber es werden immer mal von Jahr zu Jahr 100 bis 200 Liter mehr.
Ja, und jetzt zu den Kräutern, also 40, die müssen wir nicht alle aufzählen, aber was sind so die wichtigsten, die euch wichtig sind und die vielleicht auch noch nicht das gesamte Geheimnis preisgeben? Ja, du hast hier einen schönen Zettel, da sind ein paar, der ist vollgeschrieben, wahrscheinlich voller Kräuter und Gewürze. Was ist denn so drin?
Nicht ganz. Ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen dazu gemacht, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Es soll ja auch ein bisschen Hand und Fuß haben. Es sind, wie ich schon gesagt habe, über 40 Kräuter und Gewürze drin. Dazu gehören zu den heimischen Heilkräutern wie Schafgarbe, Salbei und Frauenmantel. Eben auch Pflanzen, die aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannt sind. Also es ist nicht nur regional. Das geht auch gar nicht. Das haben wir festgestellt, als wir den Kräuterbitter im Prinzip erfunden haben und produziert haben das erste Mal, dass wir Sachen hinzunehmen müssen, die eben bei uns nicht wachsen, um ihn wirklich so interessant schmecken zu lassen, wie er eben ist.
Zum Beispiel, was wächst nicht, was trotzdem drin ist?
Das sind eben Geheimnisse, die man schwer verraten darf.
Die sind auch aus dem asiatischen Raum dann?
Nee, es ist in der chinesischen Medizin bekannt, kommen aber nie aus dem asiatischen Raum.
Also es ist schon schwierig, es ist so ein bisschen, ist das dann so wie bei Coca-Cola, wo das Urrezept im Tresor liegt? Kann man das schützen, dieses Rezept für Original Dresdner Kräuterbitter?
Ich denke, es ist sehr schützenswürdig, ja. Ich würde sogar die Behauptung in den Raum stellen, dass es, selbst wenn es jemand versuchen würde, uns das Produkt nachzuahmen, es nur schwierig schaffen wird, bis hin zu unmöglich ist.
Naja, das ist doch schon mal eine gute Geschäftsgrundlage. Wie sind so die Reaktionen? Also ihr seid jetzt auch auf Märkten, da wird natürlich auch direkt getrunken, nicht nur die Flasche gekauft und dann zu Hause, da wird auch mal ein Schnäpschen wahrscheinlich verkostet. Und sagen nicht manche, oh, das ist aber bitter, da ist zu wenig Zucker drin, zu wenig Süße?
Habe ich ehrlich gesagt kaum erlebt. Ich meine, ja, wenn es in die weibliche Richtung geht, dort kommt manchmal so eine Ansage, es ist doch schon etwas bitter, aber es steht ja auch drauf, es ist ein Kräuterbitter. Und wenn wir erklären, warum das ein Kräuterbitter ist und warum diese bittere Note eben dabei sein muss, gerade wegen dem Zuckergehalt, dann wird das schon verstanden und der wohltuende Effekt dahinter, ja, ist dann gewichtiger, als dass es zu bitter ist.
Wie stellt ihr den her? Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal die Mazeration und die Destillation. Für welche entscheidet ihr euch?
Wir produzieren bei uns in der Mazeration komplett.
Ja, also vielleicht genau. Mal erklären für Menschen, das die das so, noch nicht so jeden Tag machen.
Es ist so, wir lassen uns in einer großen Brennerei nach einer Kornmischung, die wir vorgeben, einen Neutralalkohol brennen. Der darf dann auch wirklich nach gar nichts schmecken. Also hat überhaupt nichts mit einem Korn beispielsweise zu tun, falls das jetzt jemanden in den Kopf schießt dazu. Sondern der Alkohol darf nach gar nichts schmecken. Er muss also wirklich vollkommen neutral sein, damit er eben die Auszüge und die ätherischen Öle sozusagen auszieht aus den Kräutern und Gewürzen, die wir zu dem Mazerationssud hinzugeben.
Ist ein bisschen wie bei der Parfümherstellung. Ja? Also man nimmt Dinge, ätherische Öle zum Beispiel oder eben Pflanzen, die Duft- und Aromastoffe enthalten und der Alkohol tut sein Werk. Wie lange liegt dann die Gewürzmischung im Alkohol? Also wie lange wird da mazeriert?
Das mit dem Parfüm ist schon mal ein guter Ansatz. Es ist sehr unterschiedlich. Die Kräuter, ich bleibe jetzt mal nur bei Kräutern und nicht bei Gewürzen. Kräuter sind ja von Grund auf in ihrer zellulären Struktur sehr, sehr unterschiedlich. Das eine Kraut braucht länger, braucht einen höheren Alkoholgehalt, das andere Kraut braucht einen wenigeren Alkoholgehalt und braucht viel kürzer. Und das ist eben, dass ich meine, dass wir über ein Jahr daran rumgetüftelt haben, mit welchem Alkoholgehalt wir mazerieren, also sozusagen die Kräuter und Gewürze ausziehen.
Am Ende muss, auch das ist eine Vorschrift, Likör mindestens 15% Alkohol enthalten. Wie ist das bei eurem Kräuterbitter? Wie viel hat der?
Unser Kräuterbitter hat 32% Volumen. Wir haben damals in dem Jahr, in dem wir das produziert haben bzw. kreiert haben, Sachen ausprobiert mit 42%, mit 38%. Wir waren auch mit 25%. Mehr oder weniger ist es eine festgesetzte Sache dann gewesen. Die letzte Probe hat dann eben 31,9% Volumen gehabt und dann haben wir gesagt, ja, wir lassen es so, zack, aber das 32% Volumen. Wir haben also nicht darauf hingearbeitet, das 32% Volumen letztendlich ein Produkt zu haben, sondern es ist durch Zufall basiert, weil die 82. Probe eben dann die Probe war, die wir wollten.
Try and Error, probieren und kosten, verwerfen und dann kommt noch das Glück dazu. Und dann hat man sozusagen seinen Kräuter, den man haben will, seinen Kräuterbitter. Wenn ich jetzt ein schönes Gewürzregal, oder ich habe ein schönes Gewürzregal zu Hause und da alles nacheinander in einen Topf mit Alkohol, kippe da alles rein, also Süßholz, Rosmarin, Salbei, Myrrhe, Wacholderbeeren, Pfeffer, Curry vielleicht noch. Was kommt daraus? Ist das mal ein Experiment wert?
Es ist auf jeden Fall ein Experiment wert. Man sollte nur aufpassen, es gibt spezielle Kräuter und Gewürze, da sollte man die Dosierung nicht zu übertreiben.
Welche sollte man sehr dezent dosieren?
Es ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, Nelke. Wenn man zu viel Nelke nimmt, dann hat man einen tauben Mund.
Ja, stimmt. Das ist ja der Trick bei Zahnschmerzen. Soll man auf eine Nelke beißen, weil die dann betäubt. Das wäre aber im Bitter relativ schnell. Ja, wenn da eine Handvoll Nelken in einem Liter Alkohol wäre, tödlich. Also für den Geschmack.
Für den Geschmack auf jeden Fall. Das merkt man sofort. Das ist ja vor allem auch ein störender, bitterer Geschmack, der alles zerstören kann.
Genau. Zimtrinde ist, glaube ich, auch sehr dominant.
Ja, es rundet ein Produkt ab. Also Zimt ist ein sehr gutes Gewürz, um gerade auch Spirituosen abzurunden.
Ja, also das kann man schon probieren. Kaffeebohnen, spielen die bei euch eine Rolle im Kräuterbitter?
Im Kräuterbitter selbst nicht, aber wir haben damit ein Produkt kreiert. Das liegt noch im Schrank, also das ist nicht veröffentlicht. Wir haben dort auch noch nicht die perfekte Variante gefunden. Wir wollen es ja gerne versuchen, mit Kräutern zu verbinden, also den Kaffee mit Kräutern zu verbinden. Aber dort ist der Wumms ist da noch nie gekommen.
Jetzt ist euer Kräuterbitter also vollendet. Ja, ihr macht da keine Experimente mehr. Es gibt eine Mischung, ein Mischungsverhältnis von diesen mehr als 40 Kräutern und Gewürzen. Und das wird abgewogen und dann eben immer in der gleichen Zusammensetzung dem Alkohol zur Mazeration beigesetzt. Wie sollte ich den denn am besten genießen? Also eiskalt oder Raumtemperatur oder ja vielleicht sogar noch wärmer als Raumtemperatur. Was gibt es so für Empfehlungen? Denn das ist ja beim Genuss nicht ganz unerheblich. Ja, wie genießt man am besten?
Also meine Empfehlung als Produzent ist ganz klar, es ist wie bei einem guten Whisky. Er muss in jedem Fall Raumtemperatur haben, wenn man ihn so, wie er von uns gedacht, genießen möchte. Allerdings sind den Geschmäckern da keine Grenzen gesetzt. Ich selber trinke meinen Kräuterbitter auch gerne mal aus dem Frost oder mit einem Eiswürfel. Allerdings sehr, sehr, sehr selten. Das muss schon wirklich sehr, sehr heiß sein im Sommer beim Grillen. Im Normalfall trinkt man ihn Zimmertemperatur bei etwa 20 Grad Celsius, weil sich dort die ätherischen Öle und die Aromen der Kräuter und Gewürze am besten entfalten. Und vor allem ist da das Wichtige, das Zusammenspiel mit dem Zucker, der doch enthalten sein muss, damit es eben im Gaumen langsam nach unten fließt. Und da gibt es schon erhebliche Unterschiede, ob ich den jetzt eiskalt aus dem Frost oder aus dem Kühlschrank oder aus Zimmertemperatur trinke. Wenn er wiederum zu warm ist und der Sonne zum Beispiel gestanden hat, wir haben das bei Verkostungen sehr oft, wenn wir auf Festivitäten sind, und er hat dann mal in der Sonne gestanden, also auch mit 30 Grad würde ich jetzt nie empfehlen zu trinken.
Also Raumtemperatur sind dann 20 Grad, 22
Grad? 20 Grad ist die beste Temperatur, unseren Kräuter zu genießen, genau.
Was hat es für einen Effekt, wenn man den dann doch eisgekühlt, also wie so ein Wodka aus dem Eisfach holt oder eben noch Eiswürfel reintut? Was bringt das für den Genießer, für die Genussfreude?
Es hat den Effekt, dass die ätherischen Öle, also das quasi das, um was es geht, sich eher noch zusammenzieht und der Zucker dann, der noch enthalten ist, einen Vordergrund rückt. Ja, also du wärst im Prinzip süßer Mark, der legt ihn in den Frost und hat es dann etwas süßer als die Zimmertemperatur 20 Grad. Man merkt aber auch in den unterschiedlichen Temperaturbereichen, weil es eben ein natürliches Produkt ist, man schmeckt immer was anderes raus. Also wenn ich ihn aus dem Frost nehme, schmecke ich ein Kraut oder eine Vielzahl von Kräutern raus, die ich bei Zimmertemperatur eben nicht schmecke.
Was schmeckt bei Frost hervor?
Ich höre die unterschiedlichsten Dinge. Ich habe sogar schon Sellerie gehört.
Der aber nicht drin ist.
Der nicht drin ist, nein. Ja, zum Beispiel die Minze kommt eben bei Frosttemperaturen eher noch raus. Der Fenchel zum Beispiel.
Und bei Raumtemperatur?
Bei Raumtemperatur ist es eben, so wie von uns gewünscht, eine absolute Ausgewogenheit.
Ja.
Unter allen Kräutern und Gewürzen.
So, jetzt haben wir die Temperatur geklärt. Also im Sommer darf es auch mal der Eisgekühlte sein. Vielleicht auch im Winter, wenn es sehr warm ist in der Wohnung oder man eben ja ein bisschen Abkühlung sucht. Optimal aber, sagst du als Produzent. Lars Henning, der Gast in diesem Podcast, ist Marius Genüsse. Die schönen Dinge des Lebens, sagst du, Zimmertemperatur ideal. Jetzt haben wir gerade das große Essen hinter uns, zum Beispiel im Winter zur Weihnachtszeit die Gans oder eben übers Jahr vielleicht auch andere Braten und Genüsse. Ja, wie sollte man das dann trinken? Also Temperatur haben wir, welche Menge und dann Ex und Hop oder langsam auf der Zunge zergehen lassen, um eben auch diese verdauungsfördernde Wirkung, von der sich viele viel versprechen, zu erleben.
Das obliegt natürlich unseren Kunden und den Gästen, wie sie ihren Kräuter gerne trinken wollen. Ich muss vorab dazu sagen, man muss es nicht unbedingt nach dem Essen genießen. Man kann den Kräuter auch gut vor dem Essen genießen, wer es mag und wem es beliebt. Denn eine gewisse Vorbereitung des Magen-Darm-Traktes ist durch unseren Kräuter schon gegeben, weil er eben den Gallenfluss, die Magensäfte anregt und somit auch das schwere Essen viel besser empfangen kann. Also nicht nur nach dem Essen, sondern auch gerne mal einen kleinen Schluck davor, gerne 2 cl.
Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Kräuterlikör steht heute im Mittelpunkt der Genüsse. Mein Gast ist Lars Henning, Jahrgang 1988 aus Dresden. Er hat mit seinem alten Kumpel das Likörium gegründet, eine Manufaktur zur Herstellung von Likören über den Kräuterbitter. Haben wir jetzt viel erzählt. Jetzt heißt die Firma eben Likörium und nicht Kräuterlikörium. Es gibt also auch noch andere Liköre. Mit was arbeitet ihr? Also wenn man jetzt mal die Kräuter für den Kräuterbitter beiseite nimmt.
Also bei uns gilt der Grundsatz, anders zu sein. Anders und speziell.
Was sind so schräge Ansätze? Also was passt aufs erste Hören nicht so zusammen?
Der Holunder-Lavendel ist unser nächstes Produkt gewesen.
Holunder-Lavendel, also das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ob mit oder ohne Alkohol. Die reifen Holunderbeeren?
Die reifen Holunderbeeren, so ist es.
Und Lavendel, das ist ein Kraut, das mittlerweile sogar in Sachsen ganz gut wächst auf Feldern. Also ja, Holunder-Lavendel-Likör.
Holunder-Lavendel-Likör klingt erstmal sehr speziell. Man muss auf den Holunder auf jeden Fall stehen, die Holunderbeere. Mir persönlich, ich habe bei den ersten Versuchen die Nase etwas gerümpft, weil ich als Kind immer beim Entsaften mit dabei sein musste und auch mit helfen musste und auch den Holundersaft und Holundersuppe damals trinken musste als Kind und habe da eigentlich so ein bisschen ja, schlechte Erinnerungen dran. Aber was ich immer wusste und was in meiner Familie bzw. auch bei meinem Kollegen in der Familie wichtig war, wir sind sehr naturmäßig angehaucht, sage ich mal. Also es ist sozusagen in der Familie bekannt, dass es eben gesund ist. Bei Erkältungen hilft, auch warm getrunken. Aber man muss es halt verbessern mit einem anderen Geschmack sozusagen.
Ja, und da hilft Lavendel?
Wir sind auf die Juxidee gekommen. Das ist sogar der erste Versuch gewesen, die Holunderbeeren mit Lavendel zu vereinen. Den Lavendel beziehen wir im Übrigen, so wie alle oder die meisten unserer Kräuter und Gewürze, über den langjährigen Partner Bombastus aus Freital, worauf wir sehr stolz sind. Wie gesagt, unsere Kräuter und Gewürze haben alle Arzneimittelqualität und die sind natürlich bei Bombastus aus Freital gegeben. Genau. Holunder-Lavendel kann man sich gut vorstellen. Man muss Lavendelliebhaber sein auf jeden Fall. Und das ist das, was ich meine, dass es eben nicht jeden Geschmack trifft.
Ja.
Viele verbinden Lavendel mit Beauty-Produkten oder mit Seife und können damit im Geschmack her überhaupt nichts anfangen.
Aber es gibt auch Liebhaber für dieses Getränk?
50% mögen es und 50% mögen es nicht. Also wenn wir Verkostungen haben oder auch an Ausschankständen, wo wir vertreten sind, wenn eine Gruppe von 4 Leuten vor mir steht, ist es tatsächlich so 99% so, dass es 2 schmeckt und 2 nicht.
Ja, zu was wird das gereicht? Also pur kann man es trinken, klar. Gibt es da auch Kombinationen? Kann man daraus vielleicht sogar eine Soße machen oder kann man das für Rezepte, weiterführende Rezepte verwenden?
Ja, also wenn ich sage, dass es jemandem nicht schmeckt, reden wir von pur. Ja, es ist ja ein sehr intensiver Lavendelgeschmack bei uns im Holunder-Lavendel. Gedacht ist diese Kombination für Spritzgetränke. Viele kennen vielleicht dieses rote Getränk mit A am Anfang, was Spritz
Aperol,
heißt.
Aperol, ja, kann man auch mal sagen, Aperol, ja.
Den Holunder-Lavendel sozusagen mit Sekt oder einem Schaumwein aufgegossen, eisgekühlt im Sommer, ist das ideale Getränk im Sommer, um sich zu erfrischen.
Also kein Aperol, sondern genau. Den Sekt mit Likörium Holunder-Lavendel auffüllen, bringt eine ganz neue Note, zieht dann rot aus oder was ist die Farbe des Holunder-Lavendel?
Genau, tiefrot, violett durch den Holunder.
Ja.
Weil das Violette kommt eher vom Lavendel, er bringt ja durch seine Farbe eine violette Farbe mit ein, aber der Holunder ist natürlich sehr farbintensiv, der das ein bisschen überspielt. Genau.
Also Holunder-Lavendel, so eine besondere Linie, was gibt es noch in der Richtung, was eben das Außergewöhnliche eures Liköriums, eurer Manufaktur zum Ausdruck bringt?
Noch recht außergewöhnlich ist unser Rosmarin-Birne.
Rosmarinbirne, also klar, Rosmarin wieder als Kraut. Die Birne, die dann reif am Stamm hängt oder am Ast hängt und die wird dann zerkleinert und mit dem Rosmarinzweig mazeriert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also in erster Linie mazerieren wir die Rosmarinblätter, die getrocknet sind, auch Arzneimittelqualität haben. Die werden eine ganze Weile in Alkohol, wie gesagt, eingelegt und werden dann abgezogen, filtriert. Und dann kommt die Birne hinzu und mit sozusagen im Nachhinein erst mit mazeriert.
Also genau. Als ganze Frucht oder sind das schon Säfte oder Konzentrate?
Das sind keine Säfte, das sind auch keine frischen Früchte, sondern das ist wie so ein Birnendickmus, den man sich vorstellen kann. Da arbeiten wir mit verschiedenen Kältereien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammen, am Ende auch regional. Was wieder zu dem Punkt führt, wir können es nicht in rauen Mengen herstellen und können dann nie international verkaufen, weil wir, wie gesagt, mit frischen Produkten arbeiten und dort, ja, das ist ja eben begrenzt, die Möglichkeiten.
Was lässt sich mit Rosmarinbirne anstellen? Neben dem puren Genuss gibt es da auch so eine Cocktail-Variante oder eben noch mit anderen Genussmitteln zusammen ein neues Geschmackserlebnis?
Also genauso wie der Holunder-Lavendel empfehlen wir es mit Sekt, Schaumwein oder Prosecco getrunken, eisgekühlt auf jeden Fall. Man kann die verschiedensten Cocktails einfach damit variieren. Einfach mal einen anderen Geschmack, zum Beispiel einen Gin Tonic, einfach 2 Cl oder ein Cl weniger Gin rein. Dafür 1 oder 2 Cl, wie es beliebt, von der Stärke her und von der Intensität von unserem Holunder-Lavendel oder eben auch von unserem Rosmarin-Birne zum Beispiel. Oder einen Caipirinha einfach mal mit Rosmarin-Birne aromatisieren, weniger von der Ursprungsspirituose rein.
Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, Cocktailrezepte lassen sich variieren, eben auch mit solchen besonderen Likören. Wie war das nochmal mit dem Kräuterbitter? Ist das auch eine cocktailtaugliche Zutat?
Jeder, der sich vielleicht ein bisschen im Barbusiness auskennt, kennt mit Sicherheit den Angostura-Bitter, der zum Aromatisieren verschiedenster Cocktails verwendet wird. Allerdings nur in, ich sag mal, homöopathischen Mengen. Genauso kann man das mit unserem Kräuterbitter machen. Da, wo er dazu passt, man kann sich da immer daran halten, wo der Angostura-Bitter hinzu kann oder hinzukommt, kann man auch mal gerne den Original Dresdner Kräuterbitter verwenden.
Fällt dir jetzt was ein, wozu eben der Angostura verwendet wird?
Ja, Rumpunsch.
Ah, Rumpunsch, das ist ein sehr alkoholhaltiges Getränk dann wahrscheinlich. Ne? Was kommt da alles rein in Rumpunsch?
Mit Rumpunsch kann man, ich kenne es aus der Karibik, da macht es jeder anders. Also da die karibischen Familien vor allem machen es ganz anders. Also jeder macht es einfach anders. Es ist Mangosaft drin, es kann Kokoswasser drin sein. Es geht eben um die, ich sag mal, Südfrüchte als Saft sozusagen und das wird meistens natürlich mit Rum gemacht.
Und ein Schuss?
Und ein Schuss Angostura-Bitter. Darf dort auf keinen Fall fehlen.
Ja, oder eben?
Oder eben mal einen kleinen Schuss Original Dresdner Kräuterbitter, wenn man es dann aus der Heimat. Am allerliebsten eigentlich purer Mangosaft mit einem wirklich sehr guten Rum.
Auf Eis.
Immer auf Eis.
Ja, also das wäre doch mal was zum Ausprobieren. Also ihr seid der Zukunft zugewandt. Was könnte da noch auf eurem Experimentiertisch landen? Gibt es schon so Ideen, die vielleicht noch nicht ganz spruchreif sind, aber wir sind ja unter uns. Also was könnten so Kombinationen sein?
Na, ein Produkt, da haben wir uns an die Heidelbeere herangetraut. Die Heidelbeere ist ja nie einfach zu handhaben. Sie verzeiht sozusagen nicht, wenn man etwas überwürzt oder zu hohen Alkoholgehalt hat. Wir haben sozusagen Heidelbeere mit dem normalen Haushaltspfeffer, also mit dem schwarzen Pfeffer, gekreuzt, sagen wir es mal so.
Ja. Heidelbeere trifft Pfeffer. Ich habe es auf eurer Homepage gelesen. Das heißt, man nimmt erntefrische Heidelbeeren und man hat Pfeffer gemahlen oder noch grob und vermengt das miteinander. Ja?
Genau, der wird von uns zerstößelt, der Pfeffer, und wird genauso wie die Kräuter und Gewürze mazeriert sozusagen. Und ganz am Ende, wenn die Mazerationszeit vorbei ist, kommen dann die Heidelbeeren mit hinzu, es wird blank filtriert, abfiltriert, also erst gefiltert, dann blank filtriert, sodass man eben keine Fruchtstücken mehr mit drin hat.
Und man, genau, hat dann so eine fruchtige Note mit so einer pfeffrigen in Verbindung?
Der Heidelbeer Pfeffer hat uns tatsächlich vor ein paar Voraussetzungen gestellt, als wir diese Idee hatten und uns dann auch ein bisschen, naja, geärgert darüber, dass wir die Idee hatten. Denn es hat tatsächlich etwas lange gedauert. Die Heidelbeere, wie gesagt, verzeiht nicht, wenn man etwas überwürzt.
Was heißt das? Sie verzeiht nicht?
Man übertüncht sie schnell. Also wenn man zum Beispiel zu viel Pfeffer nimmt, ist die Heidelbeere, ist Perlen vor die Säue, kann man auch sagen. Nein, wir haben den Pfeffergehalt im Prinzip so gering gehalten, dass wenn man unseren Heidelbeerpfeffer kostet, die Heidelbeere ganz stark im Mund kommt, sich ausbreitet und dann im Abgang ein ganz leichter, pfeffriger Geschmack kommt. Es geht hierbei also nicht um die Schärfe des Pfeffers, sondern wirklich nur um den Geschmack des schwarzen Pfeffers, der sich eben wenn es über den Gaumen geht, auf der Zunge verteilt.
Ja, mal so zwischenrein gefragt, wie hoch ist da der Zuckeranteil? Also das mischt sich wahrscheinlich dann mit dem Fruchtzucker. Ist man da über 100 Gramm pro Liter?
Also wir halten bei unseren Likören dort, wir sind ganz nah an der Grenze. Also wir wollen nicht so, dass es nach Zucker schmeckt sozusagen und bleiben dann ganz hart an den gesetzlichen Vorgaben. Ja? Also uns geht es da, wie gesagt, nie um Zucker. Wir wollen ihn aber auch nie weglassen, müssen wir ja auch, weil er ja, wie gesagt, Geschmacksträger ist. Und ein bisschen Zucker darf ja sein.
Ihr arbeitet vorrangig oder ausschließlich mit diesen reinsten Alkoholen oder gibt es mittlerweile auch schon mal Experimente mit Whisky? Mittlerweile gibt es ja auch in Dresden die größte Whisky-Manufaktur Deutschlands. Gibt es da andere Alkohole oder eben schon aufbereitete, wie zum Beispiel Whisky oder Rum, mit denen ihr dann Liköre kreiert oder das vorhabt?
Tatsächlich haben wir das auch schon angestoßen mit der Dresdner Whisky-Manufaktur. Wir haben den Whisky auch schon da. Ich muss nur leider zu meiner Schande gestehen, wir haben die letzten 2 Jahre und auch nach den schwierigen Jahren, die wir jetzt hatten, so wenig Zeit gehabt. Ja, und haben es immer noch nie geschafft. Es gibt Ideen, es gibt auch die ersten Ansätze schon. Und ja, das ist das Thema einfach noch in Bearbeitung.
Höre ich aber raus, es läuft das Geschäft mit dem Likör und dem Likörium. Also ihr müsst nicht noch nebenbei irgendwo jobben, dass ihr Geld verdient. Ihr könnt davon ganz gut leben.
Nun ja, so ist es noch nicht. So ist es auch gar nicht gedacht gewesen. Wir sind beide berufsmäßig, haben noch eine andere Firma. Das ist eine Veranstaltungsfirma. Wir kümmern uns hier in Dresden im alten Schlachthof, Junge Garde, diese großen Veranstaltungsorte sozusagen, um die Künstler backstage. Also die werden von uns eben versorgt in der Garderobe, sei es das Essen.
Da steht dann wahrscheinlich auch immer mal ein Gläschen Kräuterbitter mit auf dem Cateringplan.
So ist es. Da, wo es geht, ja, stellen wir da auch gerne mal unseren Kräuter mit hinzu. Ist auch des Öfteren schon gut angekommen.
Ihr verkauft aber eure Liköre, verbietet die an auf Märkten. Und da die Frage, wie ist es mittlerweile mit jungen Leuten und Likör oder mit den Generationen? Also wer fährt auf Likör ab? Ist es immer noch eher so, dass man so im gediegeneren Alter ab, ich bin über 50, also in meinem Alter, zum Likör greift? Oder sind das junge Leute, die sagen, oh, das fetzt, das ist klasse mit dem Likör, da greife ich zu. Wie ist es so mit den Generationen und dem Likör?
Ich habe ganz am Anfang, als wir die Idee hatten, auch gedacht, Mensch, das wird vielleicht was für die ältere Generation sein, gerade wenn es in diese Kräuterrichtung geht. Allerdings bin ich da eines Besseren belehrt worden tatsächlich.
Gibt es so Trends, was den Likör angeht? Also ihr setzt ja selber Trends, ihr experimentiert oder ihr vollendet auch neue Kombinationen. Aber wenn ihr mal über den Tellerrand rausguckt, was ihr, denke ich mal, immer mal macht, gibt es so Trends, wo man sagt, also das zeichnet sich ab oder das ist gerade im Gange?
Ja, also prinzipiell wollen wir uns eigentlich Trends und gewissen Hypes nicht anschließen, weil es jeder macht. Wir haben letztes
welchen
Jahr...
Welchen gibt es denn, welchen Trend, dem ihr euch nicht anschließt?
Gin.
Okay.
Wir haben es dann letztes Jahr dann doch gewagt und haben ein Heißgetränk für die kalte Jahreszeit kreiert.
Ja.
Nämlich einen Glühgin.
Okay, was könnte dann eure Zukunft sein? Wohin geht's? Also vielleicht wollt ihr ja dann doch mal davon leben, von der Likörfabrik?
Ja, klar. In diese Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Es ist so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen langsam und gediegen wachsen, jetzt nichts auf Stress machen. Es ist tatsächlich alles, also es ist aus einem Hobby entstanden und ist dann von Jahr zu Jahr gewachsen. Alles, was wir verdient haben, ist jetzt nicht zu uns privat zugute gekommen, sondern wir haben reinvestiert in die Firma selbst, haben uns größere Lager anschaffen können, haben uns Hilfstechniken das ist ja auch unheimlich teuer, was wir an Hilfsmitteln brauchen, sei es Filteranlage oder. Und haben sozusagen immer von Jahr zu Jahr wieder reinvestiert in die Firma, aber es wächst von Jahr zu Jahr immer weiter. Und mittlerweile kommen wir mit der Produktion kaum hinterher, mussten auch schon Mitarbeiter jetzt anstellen, was jetzt so schnell auch nie geplant war.
Ja, was sind das für Kostengrößenordnung, wenn ihr sagt, ihr musstet da auch in Technik investieren? Meine Hausnummer, 100.000, 200.000?
Da wir nicht Standard produzieren und auch nie auf Masse produzieren, brauchen wir eben auch, spezielle Hilfstechnik. Eine Filteranlage, die wir uns sozusagen höchst für uns bauen lassen haben, da geht es schon um viele, viele tausend Euros.
Ja, Also man muss es wollen. Also es ist nicht aus dem Hobby und ganz nebenbei seid ihr längst raus. Ich will dennoch nochmal so auf den Tellerrand, über den man rausguckt, kommen. Gibt es mittlerweile überregional, also ihr verkauft viel im Dresdner Raum, nehme ich mal an, im sächsischen Raum, gibt es überregional schon Abnehmer, die euch entdeckt haben, die also vom Likörium ihre Liköre beziehen?
Ja, also man kann mittlerweile sagen, vom tiefsten Süden Deutschlands bis hoch nach Norderney, selbst auf Norderney gibt es uns in einem Restaurant mittlerweile. Er kommt hier aus der Region, der Betreiber, direkt hier irgendwie aus Mameisen, glaube ich, und hat uns ja, entdeckt und hat es jetzt in seinem Restaurant da oben aufgenommen und wir verschicken sogar auf die Inseln.
Ja, also dann Sächsisches kurz vor der Küste oder an der Küste oder eben in Bayern. Welche Region ist das dann, wenn ich Süden als Bayern
identifiziere? Tief unter München, weit unter München, ein bisschen über München, unter München. Aber wir haben auch, man kann ja sagen, ganz national haben wir Kunden, mittlerweile auch Stammkunden, die jedes Jahr bestellen. Ja. Sei es unsere Heißgetränke oder auch unsere Liköre, die im Standardsortiment sind, eigentlich deutschlandweit.
Und kann man, ist das so, dass man rauskriegen kann, dass ein bestimmter Likör in einer bestimmten Region mehr geschätzt wird als in einer anderen?
Also im Grunde habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, aber wenn ich mir diese Bestellungen, also gerade auch diese Online-Bestellungen über unseren Online-Shop so anschaue, ist sehr durchwachsen. Ich könnte jetzt nie sagen, dass eine spezielle Region einen speziellen Geschmack hat.
Ja. Oder man bringt sie auf den Geschmack und dann schätzt man dann vielleicht in Nordrhein-Westfalen, sächsischen Kräuterbitter. Und habe ich mir dann doch bis zum Schluss aufgehoben. Es gibt ja viele Trends, was eben das Alkoholfreie angeht. Alkoholfreies Bier gibt es schon sehr lange. Alkoholfreien Wein erlebt man jetzt. Alkoholfreier Kräuterbitter, alkoholfreier Likör.
Ich bin ganz ehrlich dazu, es steht neben Verhalten. Also es gibt keine alkoholfreie Spirituose. Es ist widersprüchlich von Anfang bis Ende.
Das ist so wie die fleischlose Wurst. Also Wurst ist genau. Wurst und Schnaps ist Schnaps.
So ist es.
Und Kräuterlikör wird bei euch immer mit Alkohol zu haben sein.
Genau, ansonsten ist es ja Tee.
Oder eben, genau, oder eben Fruchtsaft oder was auch immer. Okay, klares Bekenntnis. Kräuterlikör steht im Mittelpunkt dieses Podcasts Marios Genüsse. Mein Gast, Lars Henning. Mitinhaber der Firma Likörium, die er mit einem Freund und Geschäftspartner zusammen betreibt. Es war ein spannender Einblick in die Welt der Liköre. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Lars.
Danke, dass ich hier sein durfte und dass ich mal über unsere Arbeit und über unser Handwerk erzählen durfte.
Vielen Dank, lieber Lars. Ich bin Mario Süßengut. Dieser Podcast heißt Marios Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Eine Direktmail, wenn es Ihnen gefällt oder wenn Sie Anregungen und Ideen haben, heißt mariusgenüsse@mdr.de und meine Empfehlung, hören Sie doch mal rein in unseren Podcast Mensch Nachbar, den finden Sie ebenfalls in der App der ARD Audiothek.
Marios Genüsse, ein Podcast von MDR Sachsen.